Ich möchte heute mit einer Predigtserie beginnen, die mir wichtig geworden ist. Und zwar soll es in der nächsten Zeit auch in meinen Predigten um das Himmelreich gehen. Ich möchte euch kurz erklären, was mich das dazu bewogen hat. Und zwar liegt es mir auf dem Herz, dass Menschen in Weißenfels Jesus ergreifen können, dass sie das verstehen können auf ihre ganz eigene Art und Weise. Das wird nicht die Weise von dir und dir und dir sein, das wird ihre eigene Weise sein, dass sie das verstehen können, was es heißt, Jesus nachzufolgen und den Weg Gottes zu gehen. Und ich finde, dazu ist es wichtig, dass wir uns damit vertraut machen. Was sind denn so die grundlegenden Dinge im Reich Gottes? Was sind die Grundlagen, die man schlecht wegwischen kann? Und so möchte ich im großen Bogen mit euch gemeinsam darüber ackern, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Und das wird dann unterteilt werden. Heute beginnt vier Teile werden es werden, eine Serie über die Prinzipien des Himmelreichs. Welche Prinzipien sind denn im Himmelreich gültig? Auch die Frage, wo ist denn das Himmelreich zu finden? Das Himmelreich wird oft gleichgesetzt mit dem Reich Gottes. Manche meinen, das Himmelreich ist das, was man erlebt, wenn man Glück hat, nach dem Tode. Ich denke, auch darüber muss man reden. Denn nicht umsonst heißt das ja in vielen Witzen zum Beispiel, ja, und dann kam einer in den Himmel nach dem Tode. Da ist schon der Wurm drin. Und der nächste Abschnitt wird sich beschäftigen mit dem Himmelreich in Gleichnissen. Jesus vergleicht immer wieder das Himmelreich, weil es war ihm ein ganz wichtiges Anliegen, dieses Himmelreich den Leuten seiner Zeit nahezubringen. Und er verwendete Gleichnisse dafür. Auch eine ganz spannende Frage, wir lesen ganz viel auch in den Evangelien darüber, das Himmelreich in Heilungen. Wir erleben so viel Krankheit und Leid. Und wie kann denn das Himmelreich hier in Weißenfels groß werden, auch über dem Gebiet? Das ist doch spannend, oder? Wenn wir das Himmelreich mal so ganz nah in unsere Lebenswelt, unsere praktische Lebenswelt holen. Und das wünsche ich mir, und da möchte ich heute beginnen, mit den Himmelreichsprinzipien, und zwar die wir in dem Gebet Jesu, in dem Vaterunser finden. Das Vaterunser gibt es an zwei Stellen in der Bibel, einmal im Matthäusevangelium und einmal im Lukasevangelium. Während im Lukasevangelium eine sehr abgespeckte Variante des Vaterunsers zu finden ist, lesen wir im Matthäusevangelium die Variante, die in vielen Kirchen als Liturgie gebetet wird. Nur, dass es auch da schon von den Grundlagen der Schrift schon Varianten gibt, wo man sagt, naja, zum Beispiel der letzte Satz, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, ist in nicht allen Funden der Schrift zu finden. Also es gibt dort Fragmente, die man gefunden hat, da war das nicht drin. Und so liest man auch in manchen Bibeln dieses nicht und in manchen liest man es. Und ich möchte mit euch heute diesen Text lesen. Er steht in Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Und wir werden schauen, was dieser Text uns sagen möchte. Jesus sagt, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür verschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, so sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Interessant finde ich den Vorspann. Dort kritisiert Jesus zwei Dinge. Das erste ist das öffentliche Beten. Er kritisiert das öffentliche Beten. Ich weiß nicht genau, ob er das allgemein meint oder nur speziell. Jedenfalls gibt er seinen Jüngern die Anweisung: Wenn du beten willst, dann geh in deine Kammer, verschließe sie und bete zu dem Vater im Himmel, der verborgen ist. Aha. Wir dürfen gerne auch hier uns reflektieren und schauen, was ist Gebet für uns? Wir beten hier öffentlich im Gottesdienst. Ist das falsch? Ist das richtig? Ich mag es aus diesem kurzen Text nicht beurteilen wollen. Aber auf alle Fälle legt Jesus Wert darauf, dass es ohne das verborgene Gebet in abgeschlossener Atmosphäre nicht geht. Das ist die Grundlage. Das ist wichtig. Und das Zweite ist, dass wenn wir beten, dass es nicht darauf ankommt, irgendwelche Verse immer und immer wieder zu rezitieren. Er sagt, so machen es die Heiden. Immer und immer wieder. Immer wiederholen. Sondern dass es viel wichtiger ist, einen klaren Willensausdruck zu finden. So interpretiere ich das mal. Klare Gedanken zu finden. Betend zu atmen. Es geht nicht darum, etwas auswendig zu lernen. Damit würde ich auch nicht schließen wollen, dass das Jesus verurteilt. Aber er legt den Schwerpunkt darauf. Das Gebet für dich ist nicht das Plappern, sondern es ist der Gedanke an den Schöpfer, an den Vater im Himmel. Und da blieb natürlich der Gedankenschluss nicht aus. Was machen wir denn jetzt zum Beispiel mit dem Vater unser? Es wird so oft öffentlich gebetet und es wird, ich vermute, auch sehr oft geplappert. Wer kann schon diese Gedanken, die in diesem Vaterunser verborgen sind, in diesem Gebet so schnell nachvollziehen und verinnerlichen? Es soll eine vorsichtige Kritik sein. Ich möchte kein schlechtes Gewissen jemand machen, der das auch mit Inbrunst und Liebe tut. Aber wir dürfen auch ruhig einmal hier auch Jesu Willen hören, der sagt, lieber im Verborgenen und lieber weniger Worte. Und dann spricht Jesus einige Sätze, die mir immer bisher etwas willkürlich zusammengestellt erschienen, so von allem was. Aber als ich mich näher damit beschäftigte, merkte ich, da ist mehr. In diesem Gebet ist das Atmen Jesu zu spüren. Wer diesen Herrn Jesus etwas mehr verstehen möchte, in sich aufnehmen möchte, der achte jetzt mal ganz genau darauf, was wir hier sehen. Das erste ist unser Vater in dem Himmel. Sein erster Gedanke, sein erster großer Gedanke geht ganz weit hoch. Er geht zu dem Urgrund allen Seins. Er geht zu der ersten Ursache. Er bewegt sich weg von der Kleinigkeit des Lebens, von dieser Belanglosigkeit, sondern erhebt sich zu dem Höchsten. Er spricht den Höchsten an. Und er spricht ihn als unser an. Das heißt, mit diesem Unser schließt er gleich seine ganze andere Welt mit Freund und Feind mit ein. Unser Vater im Himmel oder in den Himmeln. Und um dies zu bekräftigen, kommt dieser Nachsatz, geheiligt werde dein Name. Es wird ganz klargestellt, hier ist nicht von einem Kumpel die Rede, sondern hier ist von dem die Rede, von dem sämtliche Worte daneben gehen. Also man kann ihn nicht ausdrücken mit Worten. Man kann nicht über ihn sprechen, ohne nicht falsch zu liegen. Der Name Gottes ist so geheiligt, so besonders herausgehoben, dass wir uns nur mit großer Ehrfurcht diesem nähern können. Und diese große Ehrfurcht bringt Jesus hier zum Ausdruck. Sein Wesen atmet diese Ehrfurcht. Sie weiß diesen Vater im Himmel zutiefst zu schätzen. Sein Ein und Alles. Durch und durch. Dein Reich komme. Mit diesem Satz bringt Jesus jetzt seinen Gedanken ein Stück näher auf die Erde, in den Erfahrungsbereich, in das Leben. Er wünscht sich jetzt, dass dieser Heilige, den er gerade geschaut hat und dem er alles in allem erkannt hat, er wünscht sich jetzt, dass dieser Heilige sein Reich ausbreite. Dieses Himmelreich, von dem wir reden, dieses Reich der Himmel, dass es herniederkommt, dass es auf der Erde Stück für Stück Fuß fasst. Und es ist auch immer wieder von Jesus eine ganz häufige Aussage, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das sagt das. Es ist sein tiefes Sehnen, dass dieses Reich in der Erde, auf der Erde Gestalt gewinnt. Dass es wächst. Dass es fruchtbaren Boden findet. Und es geht weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und damit geht Jesus noch ein Stück tiefer. Nicht nur der menschliche Geist soll ergriffen werden von diesem Reich, sondern es soll durch und durch auch Gestalt gewinnen im sichtbaren Wesen, in Körpern. Auch der Körper, der doch seine Nahrung braucht, damit der Geist sein Ziel finden kann. So bittet Jesus darum, dass dieses Reich nicht nur ein geistiges Reich bleibt, sondern dass es durch und durch auch Gestalt gewinnt und unser ganzes Wesen vereint. Ich höre daraus auch ein Stückchen die Relativierung des christlichen Verständnisses von Leib, Seele und Geist. Also normalerweise empfinden wir den Leib ja so als schwierig und sündig. Das ist so eine Sache, das ist leiblich, das ist der alte Adam, das ist, und dann gibt es das, was geistlich ist. Paulus bringt es auch sehr gut auf den Punkt und hat sicherlich auch seine Gründe dafür, das so zu sagen. Aber ich höre hier, dass Jesus sich genauso um den Leib sorgt. Auch er soll Nahrung bekommen. Aber in diesem Spruch, unser tägliches Brot gib uns heute, oder wie Lukas es sagt, unser nötiges Brot gib uns, höre ich auch, alles das, was wir brauchen, gib uns das, Herr. Es zeigt eine Abhängigkeitsbeziehung an. Man kann auch sagen, eine Schuldbeziehung. Jesus erkennt sich als abhängig von diesem Höchsten. Er weiß ganz genau, wenn der so macht, ist sein Leben vorbei wie ein Grashalm im Wind. Diese Abhängigkeitsbeziehung kommt sehr deutlich zum Ausdruck. Und weiter geht es: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Ja, um diesen Satz möchte ich etwas länger kreisen. Denn bis jetzt haben wir gesehen, dass Jesus ganz oben anfängt, von der höchsten Autorität, es runterbricht, in den ganzen Erdkreis mit hineinzieht. Und jetzt sieht er das Dilemma, was ist. Dass nämlich Menschen einander schuldig werden und Menschen sich gegeneinander hindern, das Reich der Himmel zu betreten bzw. zu leben, zu verwirklichen. Und das schmerzt Jesus. Und wir lesen es durch ganz viele Aussagen von Jesus selber und durch Taten immer wieder durch. Das Problem, was Menschen hier haben, ist ein Schuldproblem. Es ist ein Problem der Schuld, der Sünde. Ich denke, es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Ihr braucht euch jetzt nicht schuldig fühlen. Das möchte ich gerne das nächste Mal aufarbeiten. Wie ist es mit der eigenen Schuld? Wie komme ich damit klar? Was gibt es für Möglichkeiten? Heute geht es darum, zu ergründen, was ist denn mit denen, die an mir schuldig geworden sind? Denn es heißt hier, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Also, weil das Jesus vielleicht nicht deutlich genug war, kommt da noch der Nachsatz. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Ein krasser Satz. Das heißt, dass das Vergeben meiner eigenen Schuld ist nicht wichtiger, als dass ich lerne, anderen zu vergeben. Wenn ich das nicht lerne, wenn ich hier ein Problem habe, dann habe ich ein richtiges Problem. Denn dann wird Gott auch meine Schuld nicht vergeben können. Ist es nicht Grund, einmal darüber nachzudenken, wie wir auch das gemeinsam lernen können oder besser machen können? Dieses Schuldvergeben? Und so bringt Jesus in diesem Gebet die Bereinigung zu dem Nächsten zum Ausdruck. Dieses Verhältnis zum Nächsten soll wieder heil werden. Es soll wieder angenehm werden. Es soll mit Leben erfüllt werden. Es soll Freude bereiten. Das ist das Ziel. Da soll es hingehen. Wenn dieser Vater unser Vater ist, was zoffen wir uns? Warum gibt es so viel Unverständnis? Warum gibt es so viel Vorbehalte und solche Anfeindungen? Und wenn das bereinigt ist, dann beginnt der Himmel auf Erden. Und dann baut er mit dem letzten Satz oder je nachdem, wie man es versteht, den vorletzten Satz, eine Mauer. Eine Mauer um diese Himmelsgemeinschaft. Es heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn genau die Versuchung ist es, die immer und immer wieder Schuldverhältnisse schafft, die nicht gut sind. Und so wird eine Mauer gebaut. Und so verstehe ich dieses Gebet Jesu als Atmen Jesu. Es beginnt ganz beim Höchsten. Meine Gedanken erheben sich über alles. Und sie formen sich runter auf den Erdkreis. Sie gehen bis zu dem Körper, bis zu dem Nichtigen. Und sie sehen dann die Schwere des Lebens, die Ängste, die Sorgen, die Probleme mit dem Nächsten. Und sie erflehen eine Lösung dieser Probleme. Und dann wünschen sie sich eine Mauer ringsherum. Und so lese ich aus diesem Gebet Jesu sein Wesen, sein Verständnis. Wie ist das mit der Schuld? Hier möchte ich mit euch mal etwas tiefer in das Wortverständnis gehen. Schuld und Sünde wird ja so annähernd gleich behandelt im deutschen Sprachgebrauch. Wenn man genauer hinschauen, nicht. Während Sünde, so in meinem Klangempfinden, immer etwas negativ Behaftetes darstellt, also bis auf die Liebesünde und sowas, das sind ja die Karikaturen der Sünde, ist Schuld auch im Deutschen zwiegespalten. Allein schon im bürgerlichen Gesetzbuch ist von Schuldverhältnissen die Rede. Und da ist zum Beispiel ein ganz normales Mietverhältnis ein Schuldverhältnis. Also ich bewohne die Wohnung von dem, das heißt, der hat die Schuld, der Vermieter hat die Schuld, mir die Wohnung zur Verfügung zu stellen nach vereinbarten Kriterien. Und ich bin in seiner Schuld, ihm die Miete zu zahlen, pünktlich und regelmäßig. Und so haben wir ein Schuldverhältnis, welches ich als durchaus angenehm empfinde. Es kann zur Qual werden, aber in den meisten Fällen passt es. Und man kann damit sehr gut leben. Ein Schuldverhältnis, welches nicht mein Leben beeinträchtigt. Es gibt auch andere Schuldverhältnisse, die sehr positiv sind. Ich denke zum Beispiel, wenn ein Mensch einen anderen lieb gewinnt und sie heiraten, dann haben sie ein Schuldverhältnis begründet. Ein Schuldverhältnis, einander Liebe entgegenzubringen. Und leider kann dies, das ist die Gefahr, so in ein Schuldverhältnis umschlagen, indem man sich das Leben zur Hölle macht oder indem man zumindest hin und wieder stark leidet. Und ich denke, dass die Erfüllung dieses gegenseitigen Schuldverhältnisses ist dann gut, wenn man sich das Tragen dieser Schuld leicht macht, wenn man es gerne tut, wenn man Freude dabei hat, seine Schuld bei dem anderen zu begleichen, die Schuld der Aufmerksamkeit, des Entgegenkommens, aber auch die Schuld des Freiraumlassens, des Entwickelnlassens. Ihr seht, Schuld hat also auch eine sehr positive Seite. Kann man nicht immer nur als negativ, du bist schuld, das klingt sehr negativ und das meint auch die negative Seite der Schuld, aber der Begriff an sich nicht. Sünde dagegen, also Moment, ich möchte nochmal zurück zur Schuld. Die Schuld heißt, ich denke im Griechischen auch Anhaftung. Da haftet dir etwas an. Da hast du irgendein Verhältnis. Da ist eine Beziehung gewachsen. Ist auch immer Schuld. Wir merken das zum Beispiel bei Geburtstagen. Oh ja, dem wollte ich ja noch eine Geburtstagskarte schreiben und so. Schuldverhältnis. Da ist eine Beziehung gewachsen und man möchte diese Schuld auch erfüllen. Man erfüllt sie gerne, manchmal wird sie zur Last. Und dann müssen wir mal sehen, wie ist denn Schuld zu verstehen? Welche Schuld ist denn eher ungünstig, welche ist denn gut? Kommen wir zum Begriff Sünde. Sünde hat einen anderen Ursprung. Sünde bezeichnet nicht die Anhaftung, sondern Sünde heißt einfach nur Verfehlung, Zielverfehlung. Da hat jemand daneben geschossen. Da hat jemand das Ziel nicht getroffen. Da ist jemand in der Sackgasse. Das ist Sünde. Sünde ist also eigentlich ein ziemlich anderer Begriff als Schuld. Sünde heißt Mist, vorbei, vorbeigelaufen, daneben gegangen. Sünde heißt Verfehlung. Also, es war ein Fehler, es passte nicht. Sünde heißt ein Vergehen. Das finden wir auch im Strafgesetzbuch. Es gibt ja die Vergehen und Verbrechen. Vergehen sind die kleineren, Verbrechen die größeren. Vergehen heißt nichts anderes als, ich habe mich vergangen. Ich bin den falschen Weg gegangen. Und Verbrechen ist dann im Prinzip das hat mit Zerbrechen zu tun gehabt. Also da ist wirklich was zerbrochen. Ich bin den falschen Weg gegangen. Und zwar mit einer gewissen Absicht. Das wird in allen Völkern geahndet, den falschen Weg zu gehen. Das ist nicht gut. Was der falsche Weg ist, ist natürlich sehr relativ und das war vor 50 Jahren noch ganz anders als heute in unserer Gesellschaft. Darüber kann man auch sehr gerne ins Gespräch kommen. Aber dann gibt es noch etwas, wo auch Jesus darauf hinweist. Es gibt nicht nur das Vergehen, wo jeder sieht, oh, der ist ja falsch gegangen, sondern es gibt auch das Versehen. Oh, ich habe ja meinen Blick schon in die Richtung gewendet, wo ich vielleicht mal hingehen will. Versehen. Und dieses Versehen Und darüber sieht man gerne hinweg, aber Jesus sagt, nein, was du in deinen Gedanken über deinen Nächsten denkst, das ist schon entscheidend. Wenn du allein denkst, oh, den könnte ich doch. Da beginnt es. Da beginnt ein ungutes Verhältnis. Ich möchte zwei Bilder nehmen. Also, Schuld und Sünde. Vielleicht können wir das so vergleichen. Wir haben ein Schiff. Ein großes Schiff, das fährt von Europa nach Amerika und es bleibt auf seiner Linie. Es bleibt in Spur, hat sein Ziel im Auge und fährt mit guter Geschwindigkeit seinem Ziel entgegen. Und nun gibt es da am Schiffsrumpf eine bestimmte Anhaftung. Da kommen Muscheln und alles Mögliche dazu und die bremsen das Schiff immer mehr aus. Diese Anhaftung möchte ich jetzt als Schuld bezeichnen. Und wenn diese Schuld zu groß wird, dann kann es sein, dass wenn noch starker Seitenwind dazukommt, das Schiff nicht mehr seine Spur halten kann. Dann findet es den Weg nicht mehr. Dann kann es abkommen, das kann nicht mehr gut vorwärts kommen. Dann muss das Schiff gereinigt werden, damit es wieder flott die Fahrt aufs Ziel zunehmen kann. So ungefähr ist auch unser Lebensschiff. Natürlich machen wir uns immer und immer wieder schuldig in einer unguten Art und Weise. Und das weiß Jesus. Und dann sagt er das an der Szene als der Fußwaschung, als es Petrus auf die Spitze treibt, dann sagt er, nee, die gereinigt sind, die müssen nicht nochmal ganz gebadet werden. Da reicht es zu, wenn man die Füße wäscht. Das ist okay. Immer und immer wieder die Füße waschen, dieses angehäufte Schuldhäuflein entfernen. Also wie so eine Seelenhygiene quasi. So, das ist wichtig. Wir können uns dieser Schuld nicht fernhalten. Dafür sind wir im Wasser drin. Da landet alles Mögliche bei uns, ob wir es wollen oder nicht wollen. Diese Schuld erreicht uns in einer unguten Art und Weise. Wir können nur immer und immer wieder uns reinigen lassen davon. Ein zweites Beispiel soll deutlich machen, wie ich mir Himmelreich vorstelle, in einem guten Art und Weise Schuld zu haben. Ich sehe einen Ameisenhaufen, ein Gewimmel, und diese Ameisen, wer sie beobachtet, die gehen relativ zielgerichtet in eine Richtung und dann gibt es Ameisenstraßen und die gehen hin und zurück und sie scheinen ziemlich genau ausgerichtet zu sein. Ich frage mich, wer koordiniert denn die Ameisen? Wer schafft denn diesen Zusammenhalt, dass sie einen riesen Berg bauen können und damit ihrem Leben einen Sinn geben? Es ist die Königin. Von der Königin geht alles aus. Von der Königin, die Königin ist das Zentrum. Und um sie herum scharen sich die Arbeiter. Und jeder ordnet sich ein in dem, was gerade gebraucht wird. Da gibt es die Soldaten, die aufpassen, dass niemand ihr Ameisennest oder ihr Ameisenhaufen betritt, die dann mit dem Einsatz ihres Lebens darum kämpfen, dass die Königin geschützt wird. Und es gibt die Arbeiter, die fleißig ausschwärmen und überall Nahrung suchen. Es gibt auch die Sucher, die Kundschafter, die gucken, wo gibt es denn neue Nahrungsquellen. Und es gibt die für die Innentemperatur des Baues sorgen, die dann mit ihren Hinterbeinen und was weiß ich alles wackeln, dass die Luft dann so fächeln, dass die Temperatur möglichst optimal gestaltet wird. Ihr müsst euch das vorstellen, ein Ameisenhaufen. Das sind doch einfach nur ein Haufen Ameisen. Woher wissen die, was sie tun müssen? Das ist hochkomplex, hochorganisiert. Und diese Ameisen, die stehen zueinander in ein Schuldverhältnis. Die haben ständig Kommunikation, ständig gehen die mit ihren Fühlerchen ran und betasten sich und beduften sich und gucken, was ist meine weitere Aufgabe? Und dann sieht eine Ameise die andere, wie sie an einem Käfer schleppt und sie sieht, dass sie nicht klarkommt damit. Dann geht sie hin und hilft ihr. Sie hatte vielleicht vor, jetzt gerade was zu suchen, aber nein, das ist vordringlicher. Und dann schleppen sie den Käfer in ihr Ameisenbau rein. Das ist für mich ein Beispiel davon, wie so eine hohe Organisation stattfinden kann. Wenn jetzt eine Ameise die andere klammern würde, dann würden sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Sondern die Ameisen stehen in einem Schuld Verhältnis, in einer Kommunikation, in einer Anhaftung, aber in einer Art und Weise, dass sie ihren Auftrag erfüllen können. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, wir sollten darüber mal nachdenken, was es alles für Schuld gibt. Was ist denn jetzt die Schuld, die wirklich stört, die wirklich wehtut? Es gibt eine schwierige Art, Beziehungen zu pflegen. Es sind Beziehungen, wo ich zum Beispiel in Gefahr bin, einen bestimmten Zwang aufzubauen um mich herum. Das geht in Familienkonstellationen ganz gut. Das ist auch, wird als sehr unangenehm empfunden von denen, die darunter leiden müssen. Es kann bis hin zur Misshandlung führen. Und dieser Zwang hindert den, den ich zwinge, daran, sein Leben in den ihm vorgelegten Weg zu gehen. Ich mache mich schuldig, wenn ich andere hindere, den Willen Gottes zu tun in seinem Leben. Warum tue ich das? Warum bin ich in Gefahr, andere zu drücken, zu unterdrücken? Gibt es vielleicht etwas in mir, was so groß werden möchte, also wie eine ungestillte Sehnsucht, wie ein unstillbarer Drang nach Macht, um mein Leben zu verwirklichen? Ist es das, diese Angst, dass irgendwann dieses vorbei sein könnte und dass es nicht seinen Sinn erfüllt hat? Und nun muss ich diesen Machtbereich so groß wie möglich machen. Und das ist noch nicht zu kritisieren, aber in einer unguten Art und Weise. In einer Art und Weise, wie ich andere hindere, dass ihr Leben Erfüllung findet. Lade ich da nicht Schuld auf mich? Und ich kenne das sehr wohl, dass dass Menschen auf einmal Respekt vor einem bekommen und man fragt sich, warum? Bin ich's gewesen? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Warum hat der Angst vor mir? Und dann geht man in sich und denkt, ja, also vielleicht sind jetzt die Pferde mit dir durchgegangen, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Das ist auch eine Verfehlung. Ja, übers Ziel hinausschießen ist nicht getroffen. Und dann ist es gut, in sich zu gehen, zu schauen, was tue ich? Was sind das für Verhältnisse? Warum liegt es mir jetzt am Herzen, den anderen so in diese Form zu pressen, damit es ihm gut geht? Oh, das Leben ist so kompliziert. Und wie ist meine eigene Rolle dabei? Mein Schuldner ist der, den ich an mich gekettet habe und der ohne mein Zutun nicht freikommt. Mein Schuldner ist der, den ich an mich gekettet habe und der ohne mein Zutun nicht freikommt. Eigentlich ist der Gläubiger gleichzeitig auch Schuldner, weil er schuldig wird vor Gott. Er meint, der andere habe Schuld, aber er selbst wird schuldig vor Gott. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, dass wir es lernen, hier zu vergeben. Vergeben heißt, frei zu lassen, loszulassen. Das Wort vergeben klingt im Deutschen etwas blass, finde ich. Vergeben klingt so, ja, guck mal. Aber loslassen, oder sogar wegstoßen. Raus damit. Das ist eine Handlung, die bedarf großer Anstrengung. Das Volk Israel hatte einen Kult. Einmal im Jahr wurde Versöhnung gefeiert. Gott wusste, dass es nötig ist, dass man immer und immer wieder auch lernt, einander zu vergeben und sich zu versöhnen. Und dann wurden zwei Böcke gebracht. Der eine wurde geopfert und der andere, das ist im heutigen Sprachgebrauch der Sündenbock, der wurde genommen und dann wurden auf diesem Bock alle Sünden, alle Schuld, alles, was nicht gut ist, auf ihn raufgesprochen. Es wurde ausgesprochen, was im Wege steht. Es wurde deutlich gemacht, das war nicht gut. Und oft ist Schuld, die nicht gut ist, erst im Nachhinein zu erkennen als solche. Wenn man so mittendrin ist im Verhältnisse bauen, dann sieht man oft nicht, was da schief geht. Im Nachhinein, so einen Tag später, eine Woche später, ein Jahr später, denkt man, oh, warum ist das so gelaufen? Das wollte ich doch gar nicht so. Und dann ist es einfach, so zu tun, als wäre alles in Ordnung und weiterzumachen. Und man kommt nicht vorwärts, weil da ist eine Anhaftung da, die das Leben voll ausbremst. Und dann wurden diese ganzen Sachen auf diesen Bock gesprochen. Und dann wurde dieser Bock zu Azazel in die Wüste gejagt. Azazel ist so der Inbegriff des Wüstendämons, also des Teufels, des herrschenden Bösen. Und dann sollte die Sünde genau dahin zurückkehren, wo sie herkommt. Und könnt ihr diese starke Zeremonie nachvollziehen? Dieses Aussprechen dessen, was nicht gut gelaufen ist, und hinausjagen. Weg von uns. Loslassen. Und genauso ist es mit der Schuld in unserem Leben. Es ist ein aktives Loslassen gefragt. Wenn ein Mensch an euch schuldig geworden ist, dann ist es hier gefordert, loszulassen. Es mag ja noch ein leichtes sein, Schuld, die man selbst auf sich geladen hat, zu bekennen. Das ist schon schwer genug, aber es mag noch leicht sein. Aber ich glaube, das andere ist mindestens genauso schwer, dieses Loslassen. Und ich möchte ein paar Fälle charakterisieren. Gibt es jemand, der dich irgendwann mal verletzt hat, in der Seele? Also auch körperliche Verletzung ist eine echt derbe Schuld, aber die seelischen Verletzungen sind meist noch schlimmer, weil man sieht sie nicht so leicht. Gibt es jemand, der dich so verletzt hat, dass du innere Wunden davon trägst? Dann lerne loslassen. Lerne vergeben, damit dein Vater im Himmel dir vergeben kann. Wurdest du irgendwann einmal ungerecht behandelt und grummelt es in deinem Bauch und bist du darüber nicht ganz fertig geworden? Dann lerne loslassen. Lerne vergeben, damit der Vater im Himmel dir vergeben kann. Hat dich jemand vereinnahmt? Bist du in einer Abhängigkeitsbeziehung mit jemand, der in unguter Art und Weise dein Leben bestimmt? Dann lerne loslassen. Hat jemand über dich gespottet? Oder hat dich missachtet, wo du doch Achtung erwartest und Liebe? Und hat dieser Spott tiefe Wunden in dir geschlagen? Und hat er eine Abhängigkeitsbeziehung geschaffen zu dem Spottenden, in dem deine Gedanken immer wieder dahin gehen? Immer wieder sich festhalten daran. Immer wieder nach Rache sehen. Immer wieder Kraft daraus schöpfen. Dann lerne loslassen. Loslassen, damit dein Vater im Himmel dir vergeben kann und dass dein Leben wieder auf die Ziellinie kommt. Ich wünsche mir sehr, dass wir diesen Schatz, den Jesus hier anpreist, dieses Vergeben können, was uns angetan wurde, dass wir das immer und immer wieder lernen, nicht aus dem Blick verlieren, das wird uns in unserem Verhältnis zum Vater im Himmel ganz wichtig sein, weil auch er dann unsere Schuld vergibt nach seinem Vaterherz. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo wir loslassen können, spüren wir genau auch diese Vergebung, die uns zuteil wird. Es ist etwas Befreiendes. Und wenn ihr das für euch lernt, in kleinen Dingen, und ihr habt gute Erfahrungen damit gemacht, dann tun wir Jesu Willen, wenn wir hinausgehen und unseren Freunden, die mit uns zusammen sind, auch dies weitergeben. Denn das sagt Jesus. Und lehret sie all das halten, was ich euch aufgetragen habe. Und das hat er uns aufgetragen. Amen.